Willkommen unter Wirtschaft am Mittwoch, heute mit dem Ökonomen Eike Hamer. Ich begrüße Sie, Herr Dr. Hamer. Freue mich, Sie wieder hier zu sehen.
Herzlichen Dank.
Herr Dr. Hamer, Arbeitslosigkeit, Insolvenzen, während in der Wirtschaft zuletzt eine Katastrophenmeldung die nächste jagte, herrscht in den Medien derzeit beunruhigendes Schweigen. Andererseits eilen Gold und Silber von Rekord zu Rekord. Ist das die Ruhe vor dem Sturm, vor dem Crash? Kommt da etwas Großes auf uns zu?
Nun, die Anzeichen stehen tatsächlich auf etwas sehr, sehr Großes, was auf uns zukommt, nämlich der Crash. Wir sind schon über die Klippe hinüber. Das heißt, diesen Crash noch aufzuhalten, dürfte meines Erachtens gar nicht mehr möglich sein. Und zwar ist dieser Crash bewusst herbeigeführt worden von der Politik. Und insofern sind die Stellschrauben, die man bräuchte, um diesen Crash wieder umzudrehen, beziehungsweise aus dem Crash wieder rauszukommen, sind eben auch politisch. Denn der Weg in den Crash ist politisch absichtlich herbeigeführt worden. Was wir sehen ist, dass die Insolvenzzahlen in die Höhe schnellen. Die Antwort der Bundesregierung ist darauf, dass man die Insolvenzzahlen einfach nicht mehr veröffentlicht. Das heißt, ein Medienkartell ist, wodurch auch immer, entweder bestochen, entweder bedroht oder auch, sagen wir mal, angewiesen, ist zum Schweigen verurteilt worden. Das heißt, die Bürger sollen es nicht mitkriegen. Und das ist das Gleiche, als wenn ich eine Warnleuchte im Auto einfach mit einem Sticker überklebe oder einfach ausschalte, die Lampe kaputt mache und sage, es gibt das nicht. Das ist natürlich fatal, denn hier sind auch alle Frühwarnzeichen, um überhaupt noch einschreiten zu können, so man denn das überhaupt wollte, sind ausgeschaltet worden. Und damit begeben wir uns jetzt in den Crash rein. Dass Gold und Silber dabei steigt, ist eine völlig natürliche Sache, denn wir haben vor allen Dingen die Probleme im Finanzsektor. Wir haben im Finanzsektor den ganz, ganz großen Geldbetrug, der sogenannte Weltgeldbetrug, der hier stattfindet, der insbesondere von EZB und Federal Reserve bis zur Spitze getrieben worden ist. Und da kann man sich eben mit Gold und Silber vor weitgehend schützen. Und das sehen immer mehr Leute. Und deswegen geht auch hier der Preis von einem Rekord zum nächsten.
Nehmen wir jetzt nur Frankreich als Beispiel. Die Staatsschulden steigen unaufhaltsam, Reformen lassen sich allerdings aufgrund der politischen Pattsituation nicht durchsetzen. Man kann das Land praktisch schon fast als Failed State bezeichnen. Premierminister Le Cornu lässt nun wieder für den kommenden März Neuwahlen vorbereiten. Wie lange geht dieses Spiel noch? Wann wird diese französische Schuldenblase platzen? Und welche Auswirkungen wird das auf Europa und die EU haben?
Nun, ich persönlich glaube, dass die Schuldenblase eigentlich jeden Moment platzen könnte in Frankreich. Frankreich hat ja mehrere Probleme, auf denen sie fußen. Einmal, sie üben einen Sozialismus, die sogenannte Planification nennen sie das in Frankreich. Das ist ein an den Faschismus angelehnter Sozialismus, wo man Privatwirtschaft und Staatswirtschaft wahnsinnig miteinander vermengt. Führt allerdings überall immer zur Misswirtschaft. Das ist immer das Ergebnis jeder dieser staatsdirigierten Dinger. Das heißt, wir haben von der Rentabilität her in Frankreich eine ungeheuer große Problematik. In Deutschland würde man sagen, ein Strukturproblem. Die Verschuldung ufert aus, aber es gibt eben nichts, was diese Verschuldung eben jetzt wieder auffangen sollte. Und jetzt kommt noch ganz obendrauf hinzu, dass die Atomwirtschaft, das heißt diese Energiebehörde, die die Franzosen haben, die eigentlich fast alles in Frankreich beherrschen kann, wenn sie will, dass diese eben in größte Schwierigkeiten geraten ist. Atom ist für Frankreich nicht mehr verfügbar, weil sie haben ihren wichtigsten Lieferanten Russland vor Schienbein getreten. Sie wollen also russisches Plutonium nicht mehr haben. Sie haben die zweitwichtigsten Lieferanten, das war Burkina Faso und Mali. Dort sind sie rausgeschmissen worden, weil sie den Diebstahl übertrieben haben. Sie haben also jahrzehntelang kostenlos dort das Plutonium herausgeholt, was sie nicht mehr kriegen. Damit ist auch dieser Lieferant weg. Und dann haben sie den drittwichtigsten Lieferant, das ist dann Kasachstan. Aber Kasatom ist eben eng verknüpft mit Rosatom. Also insofern hängen sie hier an Seidenfasern. Sie wollen also auf Kanada bauen und haben also mit Kanada umfangreiche Verträge gemacht und sich damit eben mit den Amerikanern angelegt. Denn auch die wollen das kanadische Plutonium haben, denn die stehen vor ähnlichen großen Problemen. Auch in USA war es so, dass mehr als ein Viertel der gesamten Plutonium Bedarfs wurde aus Russland gedeckt, was jetzt im Moment nicht mehr geht. Also sollte Kanada für einspringen. Frankreich kriegt also kein Atom mehr. Damit sind die billigen Atomstrommöglichkeiten weg. Damit ist aber auch die Erpressungsmöglichkeit gegen Deutschland weg. Denn man wollte ja mit der sogenannten Energiewende Deutschland energieabhängig machen, in die Hände Frankreichs begeben. Und Frankreich wäre dann in der Lage, Deutschland an- und auszuschalten, wann immer sie wollten, und dafür eben unendliche Transferleistungen über EZB, über die verschiedenen europäischen Institutionen und so etwas herauszupressen. Das ist jetzt eben nicht mehr möglich. Und deswegen sind wir wieder beim Crash. Der ist so lange verhindert worden bislang, wie EU-Institutionen eben Gelder veruntreut haben, der insbesondere deutsche Gelder veruntreut haben, um hier auch gegen die Regeln französischen Banken und französischen Staatsanleihen eben den Konkurs oder den Ausfall zu verhindern. Allerdings dürfte das jetzt unmittelbar bevorstehen, auch weil die gesamten Investitionen in der Ukraine eben verloren sind, wie wir jetzt ja alle abschätzen können.
Ja, falls es zu diesem Crash kommt, wie werden die Regierungen darauf reagieren? Man hat in Österreich zum Beispiel den Eindruck, dass sie was wissen, was wir nicht wissen, weil die ja komplett untätig sind zum Teil. Gibt es da Vorbereitungen? Was wird geschehen?
Ich denke schon, dass es da Vorbereitungen gibt. Allerdings dürften die uns wenig gefallen, denn diese Vorbereitungen, die sind schon mal ansatzweise erprobt worden in der Corona-Sabotagepolitik. Sie dürften jetzt noch in eine ganz neue Dimension gehen. In Deutschland denkt man schon ganz offen über Meinungszensur nach. Unabhängige Medien werden in Deutschland verfolgt. Unabhängige Meinungen oder Nichtregierungsmeinungen werden in Deutschland bereits verfolgt von den Verfassungsschutzämtern. Wir haben eine Politisierung sämtlicher Unternehmen. Das heißt, es wird bis in die Unternehmen hereinregiert. Was wir also sehen, ist ein Totalitarismus, den wir in Deutschland eigentlich überwunden glaubten oder hofften und der eben aber jetzt zurückkommt. Man bereitet sich wohl auf sogenanntes Kriegsrecht vor, also über den Ausnahmezustand durchregieren zu können. Auch das erinnert an ganz, ganz schlimme Zeiten in Deutschland. Und wir haben die ganzen Vorschläge noch in den Ohren, wie sowohl Frau von der Leyen als auch die deutsche Bundesregierung den sogenannten Spannungsfall oder den Stressfall ausrufen wollte, also eine Vorstufe zu dem Ausnahmezustand, wie sie in der Ukraine versuchen, einen Krieg über den Zaun zu brechen, um eben den Ausnahmezustand herzustellen, weil sie eben mit den ökonomischen Dingen nicht mehr weiterkommen. Das ist zumindest für den unbedarften Zuschauer das die Quintessenz aus dem Handeln. Ich glaube aber nicht, dass das funktionieren wird, denn und da kommen wir dann so ein bisschen mehr in die Realpolitik. In der Realpolitik dürfte es wahrscheinlich dazu kommen, dass die Herrschenden jetzt abserviert werden. Haben ohnehin die Rückendeckung ihrer beiden Schutzmächte in USA und in Russland verloren. Sie sind beide nicht mehr einverstanden mit dem politischen Klientel, was hier die Geschicke lenkt. Sie wollen einen anderen Kurs. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man vielleicht nicht so wie bei Herrn Maduro, aber doch, dass man doch hier für Änderungen sorgt und dass das eben deswegen nicht in das Kriegsrecht und in das Ausnahmerecht und damit in eine Diktatur endet, sondern dass das eben in einer großen Befreiungsbewegung aufbricht. So sieht es zumindest jetzt aus, wie die USA das gerne haben. Und bislang haben die USA sich in solchen Dingen immer noch durchgesetzt.
Es könnte also eine positivere Wendung nehmen, als wir gemeinhin annehmen. Prominente Analysten aus Politik und Wirtschaft sagen ja den Zerfall der EU innerhalb der nächsten Jahre voraus. Auch eine Abspaltung der nordeuropäischen Länder sei angedacht. Wie schätzen Sie diese Thematik ein und was würde das für Deutsche und Konsumenten und Firmen bedeuten, aber auch für den Rest von Europa?
Nun, auch ich schließe mich der Ansicht an. Ich denke, das Monet'sche Modell eines europäischen Superstaats ist gescheitert. Die herrschenden Kreise hinter den Kulissen wollen das ebenfalls nicht mehr, sondern sie haben eingesehen, dass nur das de Gaulle'sche Modell, also souveräner Nationalstaaten, die zur friedlichen Kooperation miteinander gezwungen oder sich gewähren oder sich verabreden, dass das die Zukunft ist, und zwar auf dem gesamten eurasischen Kontinent. In den USA spricht man wieder von Einflusssphären, Monroe-Doktrin, sonst was. Die beschränkt sich zwar nur auf den amerikanischen Raum, in Klammern inklusive Grönland möglicherweise, Aber wir haben keine andere Wahl, als zu einem de Gaulle'schen Modell zu kommen. Und ich meine eben auch in den Zwischentönen von Herrn Wenz und anders bereits rausgehört zu haben, dass die EU, dass man die EU an der nicht festhalten möchte, dass man auch an der NATO nicht festhalten möchte, dass beide Institutionen eingeäschert werden. Und dass beide, und dafür gibt es eine ganze Reihe von Gelegenheiten, die sich jetzt ergeben werden, auch durch den Crash, wie man diese Institutionen auflösen kann. Denn sie haben alle gegen die Regeln verstoßen. Sie sind alle in einer Insolvenz. Und insofern denke ich, dass das jetzt passieren wird. Wie wird die deutsche und die französische, europäische Wirtschaft oder auch die Bürger darauf reagieren können? Der Euro wird in seiner Kaufkraft eben komplett verloren gehen. Wir werden also in einer Hyperinflation am Ende der Tage landen. Und ich glaube nicht, dass die Herrschenden in Europa noch ihre Währungsreform zu einem Digital-Euro durchgesetzt bekommen, sondern es wird eine Währung werden müssen, die eben mit den BRICS-Staaten kompatibel ist, also eine Währung, die auf Gold und Silber basiert. Und das sehen wir jetzt auch schon, auch anhand der steigenden Gold- und Silberpreise, dass man sich in diese Richtung hinbewegt. Die herrschenden Kreise im Hintergrund sind ebenfalls auf diesem Weg. Und insofern denke ich, dass es für die Bürger jetzt, dass sie die Rechnung kriegen für die Politik, die sie eben Jahrzehnte zugelassen haben mit den jetzt noch amtierenden Politikern, die eben nicht im Sinne der europäischen Bürger handeln, sondern in fremdem Interesse handeln. Das fremde Interesse ist eben, hier günstig aufkaufen zu können und das Ganze hier in Schutt und Asche zu legen. Es wird also wieder eine Zeit geben, in der man durch Leistung wieder hervorkommen kann und auch muss. Und das ist eigentlich auch das Positive an der Sache.
Also ein kompletter Dogmenwechsel. Bis jetzt ist ja der Nationalstaat das absolute Feindbild einer Kuttenhofe-Kalergi-basierten praktisch Welt, die hier geplant ist und die hier am Realisieren ist. Und wenn das jetzt so kommt, ist es also praktisch wie Tag und Nacht. Aber mit absolut positiven Auswirkungen. Dieses militärische Eingreifen der USA in Venezuela, der Umsturzversuch im Iran, bringt Trump hier absichtlich die BRICS ins Wanken oder also das Boot zum Schaukeln? Was plant er damit?
Nun, da auch in dieser Hinsicht kann man natürlich nur spekulieren, aber wenn wir uns einmal das von mir vorausgesagte Revue passieren lassen und die Amerikaner in Einflusssphären denken, also Monroe-Doktrin, und vielleicht auch die Russen ihre Einflusssphäre behaupten oder es da vielleicht irgendwelche Absprachen oder Vorabsprachen oder was auch immer gibt, dann könnte ich mir eben auch vorstellen, dass zwar den USA die BRICS-Staaten-Ansammlung nicht passt, aber dass sie realistisch genug sind, um mit den BRICS-Staaten zusammenzuarbeiten. Das heißt, dass Venezuela und Iran weniger um die BRICS-Staaten geht, als vielmehr um eine realwirtschaftliche Chance bei der neuen Weltordnung zu haben, die eine mehrpolare Weltordnung ist oder multipolare Weltordnung, wie man so schön jetzt sagt, bei der sozusagen der Rohstoff Schlüssel eben auch noch in den USA liegen kann. Der Rohstoffschlüssel war nämlich bislang immer das Fundament, auf dem der Dollar basierte. Und der Dollar ist eben bestritten jetzt. Die Welt will ihn nicht so in der Form nicht mehr akzeptieren und oder zunehmende Staaten wollen diesen Dollar in dieser Form nicht mehr akzeptieren. Und ich kann mir eher vorstellen, dass hier eine Verschiebung stattfindet in Richtung der Einflusssphären. Das heißt, China und Russland nehmen immer mehr Einfluss auf dem eurasischen Kontinent. Die Vereinigten Staaten konzentrieren sich auf den amerikanischen Kontinent und versuchen sowohl die Ostgrenze ihrer Einflusssphäre so weit nach Osten zu verschieben wie möglich, in Klammern Grönland, als auch die Südgrenze ihres Einflussbereiches so weit nach Süden zu verschieben wie möglich. In Klammern Venezuela, vielleicht sogar dann in Zukunft auch Brasilien. Und die Europäer, die spielen in dem internationalen Parkett keinerlei Rolle mehr, weil sie sich ja als Erfüllungsgehilfe fremder Mächte verdingen wollten und von denen schlicht und einfach ausgesaugt und nicht mehr nützlich genug sind. Die müssen sich also den neuen Gegebenheiten einfach unterordnen. Das lese ich eigentlich jetzt aus der Bewegung auch mit dem Iran. Ob das im Iran überhaupt klappt, ist eine ganz große zweite Frage, denn ich kann mir durchaus vorstellen, dass es hier auch Kräfte innerhalb der BRICS-Staaten gibt, die einen Vormarsch hier in der Richtung stoppen wollen, die auch die britischen Bemühungen über Israel dort überall für Zwist und sonst was sorgen, die das nicht mehr haben wollen. Und insofern will ich da erstmal schauen, wie das Ganze ausgeht, bevor ich da weitere Konsequenzen ziehe.
Ja, China bezieht ja sein Öl auch aus dem Iran und auch aus Venezuela. Also die werden das ja auch nicht so stillschweigend hinnehmen, die Einflüsse dort oder die Aktionen.
Es ist vollkommen richtig. China ist in dieser Phase erstmal der ganz große Verlierer. Die Investments in Venezuela von mehreren über 100 Milliarden sind gefährdet und die Ölversorgung aus dem Iran ist ebenfalls gefährdet. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass China nichts mehr einfällt, um diesen Verlusten irgendwie entgegenzutreten.
Venezuela ist jetzt nach Jahrzehnten westlicher Sanktionen und sozialistischer Herrschaft ja wirtschaftlich vollkommen heruntergekommen. Die Ölforderung liegt de facto völlig am Boden. Können die USA das Land schnell sanieren oder wie lange wird sich das abspielen oder wie lange wird das dauern?
Ich weiß gar nicht, ob die USA überhaupt ein Interesse daran haben, das ganze Land zu sanieren. Ich könnte mir eher vorstellen, dass man in der gewohnten Weise einer hauchdünnen Oberschicht das Land beziehungsweise die Rohstoffe beziehungsweise die Dinge, die nützlich sind in dem Land, schnell aufbaut und nutzt, aber eben nur zugunsten einer kleinen Oberschicht, die im Sinne des neu dann akzeptierten Regimes dort den Nutzen davon trägt und dass die große Masse der Venezolaner mehr oder weniger in dem Zustand bleibt, wie sie immer war. Ohne Leistung wird dort nichts geben. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass Venezuela mehr von den positiven Rahmenbedingungen, die die Trump-Administration auch in den USA schafft, genießen werden. Also es wird bessere Chancen geben für die Leute. Ich kann mir auch vorstellen, dass man relativ schnell die Währung wieder stabilisieren kann und wird. Und dass darüber eben auch die Chancen für den Einzelnen auf der Straße wieder deutlich besser wird. Aber wenn die Leute das nicht selbst bewerkstelligen, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Amerikaner besonders viel Wert darauf legen, hier Aufbauhilfe zu leisten. Aufbauhilfe ja, aber nicht in dem Maß, dass sie selber dabei mehr verlieren, als sie aus Venezuela Nutzen haben können. Und insofern sehe ich die Möglichkeiten für Venezuela sehr positiv, aber weil alles, was außerhalb des Sozialismus ist, ist eigentlich positiv. Aber ich denke, das bedarf auch großer Anstrengungen der Venezuelaner selber. Und ich glaube nicht, dass das Ganze schnell geht.
Gehen wir jetzt kurz auf den amerikanischen Kontinent selbst, also ins amerikanische Inland. Wie von Donald Trump angedroht, hat die Generalstaatsanwaltschaft jetzt eine Anklage gegen Jerome Powell, den Chef der US-Zentralbank, der Fed, eingeleitet. Sie wirft ihm vor, beim Bau ihrer Zentrale in Washington die Baukosten um etwa 600 Millionen US-Dollar überschritten zu haben und dafür verantwortlich zu sein. Offensichtlich eine politisch motivierte Anklage. Was will Trump damit erreichen?
Ich bin mir auch in der Hinsicht nicht ganz sicher, was er erreichen wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass er Druck auf das Fed Govern Board ausüben möchte, dass sie jetzt schnell die Zinsen senken. Er braucht jetzt schnell Zinssenkungen in Richtung 0% Zinsen, weil er mit der Wirtschaft nicht weiterkommt. Er muss sich in eine Bedingung bringen, dass er die Zinslast von über einer Billion Dollar pro Jahr, die das US-Budget mittlerweile belasten, runterkriegt. Und es gibt da mehrere Möglichkeiten, es runterzukriegen, unter anderem eben eine Ewigkeitsanleihe, goldgedeckt, die möglicherweise im Juli diesen Jahres auch gelauncht werden könnte, die dann sozusagen einen nicht unerheblichen Teil der Gesamtstaatsschulden erstmals zinsfrei setzt, aber eben im Wert absichert, weil es dann eben goldgedeckt ist. Und ich kann mir vorstellen, dass Herr Powell einer derjenigen ist, die diese Programmatik nicht wollen, die das behindern wollen, die das sabotieren. Und das könnte meines Erachtens eben auf Widerstand in der US-Administration gesorgt haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass die USA mit Herrn Bessent einen absoluten Finanzexperten als Finanzminister verpflichtet haben. Also jemanden, der aus eigener Kraft ein Imperium aufgebaut hat, der den Anleihenmarkt besser kennt als die meisten anderen, die in der Wall Street oder so herumlaufen. Und der sogar bereit ist, seine Dienste in den Dienst der amerikanischen Bürger zu gehen. Also gehen Sie mal davon aus, dass wir dort jemanden haben, der in seinen guten Programmatiken sich gestört fühlt und dass da vielleicht der Wind herkommt, warum Herr Powell jetzt etwas motiviert werden muss, vielleicht doch früher sein Amt zu räumen als bis zum letzten Tag.
Ob die EU oder Kalifornien die sozialistische Hochsteuerpolitik jagt, die Reichen in die Flucht. Besteht die Chance, dass die Steuerschraube in absehbarer Zeit wieder gelockert wird oder kommt es noch schlimmer? Es scheint ja so, dass eine ausgabenseitige Einschränkung absolut tabu ist momentan. Alles soll nur über die Einnahmenseite geklärt werden und über die Steuerseite.
Eine Verbesserung gibt es nur mit einer anderen Politik. Und eine andere Politik gibt es möglicherweise nur mit einem anderen Personal. Warum? Wir haben in der Bundesrepublik beispielsweise ein Personal, das mehr im Dienste ausländischer Interessensgruppen zu sein scheint, die ja von der Steuer nicht betroffen sind. Also ein BlackRock beispielsweise als ehemaliger Arbeitgeber von Herrn Merz ist ja durch die Steuer nicht betroffen. Ihn stört also die Steuer nicht. Ihn nützt aber, oder Sie glauben zumindest, dass ihn nützen würde, wenn Sie die deutschen Eigentümer verschiedener Sachwerte durch eine konfiskatorische Besteuerung zur Aufgabe nötigen oder aber so ausplündern, dass sie am Rande ihrer finanziellen Möglichkeiten sind und gleichzeitig diese finanziellen Möglichkeiten nur diese Plünderungserfolge dazu nutzen, um sich von eigenen Verbindlichkeiten und eigenen Verlusten zu schützen, wie das zum Beispiel bei den hunderten Milliarden ukrainischer Anleihen, die diese Finanzhyänen zu Cents auf den Dollar aufgekauft hatten und sich über die Bundesrepublik und die EU vergolden lassen haben, geschehen ist. Das heißt, wir haben hier eine Interessenslage gegen die europäischen Bürger gerichtet und insbesondere gegen die Leistungsträger. Und machen wir uns nichts vor, wenn wir einen Wirtschaftsminister haben oder Finanzminister haben, der eben in jungen Jahren die Anarchie wollte, der also alles Bürgerliche, alles Positive, alles Aufbauende zerstören will, der Chaos, Terror, Angst und Schrecken verbreitet hat, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn die Wirtschaftspolitik dadurch auch geprägt ist. Und in seinem Haus ist ja schon durch
Habeck. Entschuldigung für unsere Zuschauer, Sie sprechen jetzt vom Herrn Klingbeil.
Von Herrn Klingbeil kann man das sprechen, man kann aber auch von dem Herrn Habeck sprechen, der ja das Wirtschaftsministerium schon weitgehend oder Finanzministerium weitgehend faktenbefreit hat, weil er die Spezialisten durch Parteibuchgänger, Parteisoldaten ersetzt hat. Das heißt, wir haben hier eine erschreckende Unkenntnis, Sachunkenntnis im Ministerium und das ist etwas völlig Neues. Und hier scheint Ideologie über alles zu gehen und zwar so weit, dass eben ein Chaos angerichtet werden kann. Und deswegen denke ich, dass hier eine Änderung nur mit einer Änderung einer Politik geht und eine Politik, die eben auch bereit ist, dieses Ministerium von Grund auf neu aufzustellen und hier wieder Sachkenntnis in die Ministerien einziehen zu lassen.
Donald Trump hat angekündigt, große Investoren wie Blackstone, wie eben erwähnt, aber auch Banken und Versicherungen, den Kauf von Einfamilienhäusern zu verbieten. Ist das eine sinnvolle verbraucherfreundliche Maßnahme oder nutzloser populistischer staatlicher Eingriff in die Privatwirtschaft? Wie schätzen Sie das ein?
Ich denke, dass es sich hierbei eher um eine populistische Forderung handelt, die aber ihre Wirkung durchaus zeigen könnte. Denn was die Heuschrecken natürlich gerne wollen, ist einen in die Schuldknechtschaft gezwungenen Endverbraucher zu haben, der sein letztes Hemd hergibt, der Tag und Nacht arbeitet, um eben Kredite zu bedienen, die diese Finanzheuschrecken aus dem Nichts kreieren, für nichts und die Erträge komplett behalten können. Das heißt, es kann durchaus sein, dass mit einer solchen Forderung die Strategie, die amerikanischen Bürger weitflächig in die Insolvenz zu treiben, deren Immobilien zu übernehmen, mit, wie gesagt, frisch kreierten, aus dem Nichts kreiertem Geld, und dann diese Leute in Zukunft in der Schuldknechtschaft zu halten, dass diese Strategie durch eine solche Forderung unterminiert wird. Und damit diese Finanzinvestoren vielleicht von so einer Strategie abrücken würden und vielleicht doch ein wenig eher in Richtung Schuldenschnitte und sonst was mit den überschuldeten Bürgern gehen würden. Also ich glaube, dass das ein intelligenter, ein sehr cleverer Schachzug ist, aber ich glaube trotzdem, dass es nur ein populistischer ein populistischer Versuch ist, der seine Wirkung schon durch die Ankündigung erreicht.
Kommen wir zum Edelmetallmarkt. Im Silbermarkt heißt es, dass bis zu 350 Mal mehr Silber gehandelt wird, als überhaupt tatsächlich vorhanden ist. Besteht solch ein Missverhältnis auch bei anderen Gütern? Werden also nicht nur der Silberpreis, sondern zum Beispiel auch die Preise von Nahrungsmitteln manipuliert? Beispiel Schweinebäuche etc. Wenn ja, wie funktioniert so etwas? Bei Silber ist es irgendwie logisch, das ist ein physisch sehr schwer zu transportierendes Material, man handelt da Zertifikate und Papiere darauf. Wie läuft das ab?
Nun, man muss davon ausgehen, dass die meisten Märkte keine freien Märkte sind, sondern manipuliert werden. Im Nahrungsmittelmarkt in Europa beispielsweise gibt es ja eigentlich keinen Markt, sondern es ist ein staatsdirigierter Markt. Es ist ein staatlich kontrollierter Markt. Und zwar einerseits über die Subventionen, andererseits aber auch darüber, dass man Überquantitäten aus dem Ausland, zum Beispiel aus der Ukraine oder aus anderen Teilen bezieht und damit den Markt in Europa flutet, die Bauern damit in Existenzschwierigkeiten drückt und gleichzeitig dann den Bauern, die einem genehm sind, mit Subventionen gerade noch das Überleben garantiert oder nicht garantiert, aber das Überleben ermöglicht und so die Preise, die Nahrungsmittelpreise künstlich niedrig hält. Damit wollte man eigentlich die Inflationsstatistiken nach unten frisieren, die man unbedingt braucht, weil das niedrige Zinsen verursacht. In anderen Märkten funktioniert das in der Regel etwas anders, nämlich, dass man, dass große Spieler sowohl die Regeln an den Börsen beliebig ändern können, wie wir am Silbermarkt jetzt auch jüngst gesehen haben, und vor allen Dingen, dass sie Großorders in den Markt reingeben dürfen und können, die also auch nur Großabnehmer abnehmen können. Und über diese Großorders, sogenannte Fill-or-Kill-Orders, können die ein sogenanntes Spoofing machen. Wie geht das ab? Man macht ein Verkaufsangebot über 10 Milliarden Euro in Kupfer beispielsweise. Dann weiß man, dass diese 10 Milliarden Euro in Kupfer, und die kann man nur entweder alle nehmen oder gar nichts kriegen. Und da sagt man, egal welcher Preis, zu welchem Preis das gehandelt wird, da gibt es überhaupt nur zwei, drei Kunden, die das überhaupt nehmen könnten. Und wenn die entsprechenden Täter vorher bei denen anrufen und sagen, ihr werdet das nicht nehmen unter dem Preis XYZ, dann kann man auf diese Weise den Preis an den Börsen hindrücken, wohin man haben möchte. Und alle anderen richten sich dann erstmal danach. Das sind so die beliebten Tricks, wie man solche Dinge macht. Oder man schiebt diese La Sachen eigentlich gar nicht an einen echten Kunden, sondern man verschiebt sie nur von einer Tasche in die andere Tasche. Das heißt, ein Bankhaus wie JP Morgan macht eine Großorder über 10 Milliarden oder 50 Milliarden in irgendeiner Sache und kauft sie mit einer anderen Abteilung gleich auf. Das heißt, da liefert man nichts. Man produziert nur ein Tickersymbol, ein Preis an der Börse. Und daran richten sich dann eben viele andere. Brechen dann eben auch Preise zusammen. Weil machen wir uns nichts vor, wenn ein Landwirt seine Ware verkaufen möchte, dann geht die Raiffeisen, bei uns ist das einer der Aufkäufer für landwirtschaftliches Korn oder so etwas, dann geht er hin und schaut, welcher Preis an der Börse bezahlt wird und bietet dem Landwirt dann entsprechend diesen Preis minus einen entsprechenden Abschlag. Wenn also über Trickreich dieser Börsenpreis frisiert worden ist, dann kriegt der Landwirt eben entsprechend weniger. Und er hat kaum eine Möglichkeit, das Ganze zu umgehen. Er kann es vielleicht einlagern und hoffen, dass es über das Jahr besser wird. Aber das wird es in der Regel dann auch nicht. Und es ist auch sehr, sehr teuer. Also hier gibt es Manipulationsmöglichkeiten, die alle vom Staat geduldet werden. Das ist das Entscheidende. Also sie sind eigentlich verboten, aber der Staat duldet sie. Also insofern ist der Staat hier immer der Mittäter.
Seit langem gibt es ja Forderungen, diese aus sozialen Gründen, die Spekulationen mit lebenswichtigen Gütern wie Nahrungsmitteln zu verbieten. Ist das überhaupt möglich, um die Preise zu senken? Könnte das überhaupt funktionieren?
Nein, das funktioniert in der Regel nie, weil Verbote sorgen nur dafür, dass die Verbote umgangen werden. Aber wir haben ja hier auch die besondere Situation, dass wir nicht ausschließen dürfen, dass der Staat Mittäter von diesem Betrugsspiel ist. Das heißt, dass Aufsichtsbehörden, die eigentlich das Preismanipulieren unterbinden sollen, die dafür da sind, dass sie das dulden, und zwar immer dann, wenn es in die gewünschte Richtung geht. Und das ist eigentlich das Hauptproblem an der Sache. Wer soll denn überhaupt eine Kontrolle ausüben, wenn diejenigen, die heute schon die Kontrolle ausüben, eigentlich mit das Problem sind? Insofern ist das also keine Lösung, sondern die Erlösung ist eigentlich nur ein freier Markt und vor allen Dingen die Befreiung von Sonderlasten für die Bauern. Zum Beispiel diese unsägliche Dieselbesteuerung in Deutschland, die ist ja gemacht worden, weil die Landwirte mit ihren Maschinen auf den Äckern bleiben und die Wege ja eigentlich gar nicht großartig benutzen. Die Wege sind ihnen aber seinerzeit mal abgenommen worden, weil man überall Feldwege zu öffentlichen Wegen erklärt hat, die vorher den Bauern gehörten. Und insofern hat man gesagt, dass der Straßenbau eigentlich überwiegend ein Thema des Lkw-Verkehrs und des Pkw-Verkehrs ist, aber nicht der Landwirtschaft ist. Deswegen wurde die auch befreit. Das hat man heute alles gekippt, mit minimalen Erhöhungen, die der Staat dort an Einnahmen hat, aber ein Riesenschaden für die Landwirtschaft bis hin zur existenziellen Landwirtschaft und eine Bürokratie, die absolut strangulierend ist für die Landwirtschaft. Die könnte man alles aufheben. Wenn man das aufhebt, dann wäre das für die Bauern ein Riesenplus, ein ausreichender Plus, um damit leben zu können. Und für die Menschen ist es ohnehin unerheblich. Denn der Anteil, den das Korn an einem Brötchen hat, liegt bei nicht einmal 3 Cent vom Brötchen. Das kostet aber 80 Cent. Also selbst eine Verdoppelung der Kornpreise würde der Endkunde überhaupt gar nicht merken müssen. Er merkt aber eine CO2-Abgabe. Er merkt aber eine Abgabe auf die verschiedensten Dinge. Er merkt die ganze Bürokratie. Die kostet nämlich mindestens 40, 50 Cent am Brötchen. Und das ist der Hauptkostentreiber. Also der Staat ist auch hier wieder der Täter.
Anfang nächster Woche wird Donald Trump wieder einen Auftritt beim Weltwirtschaftsforum, beim WWF, im schweizerischen Davos absolvieren. Worauf dürfen wir uns einstellen?
Nun, wir dürfen uns einerseits darauf einstellen, dass Davos vorbei ist. Die mächtigen Figuren, die Davos geprägt haben, sind nicht mehr da. Sie haben diese Welt verlassen. Und deswegen ist meines Erachtens auch Davos immer uninteressanter geworden. Davos ist nicht einmal mehr ein Verabredungsplatz, wo ein ausreichender Teil der Welt sich überhaupt zusammenkommt und verabredet. China ist nicht mehr am Tisch, Iran, andere sind nicht mehr am Tisch, die Saudi-Arabier, die sind immer zurückhaltender. Es ist eigentlich eine Veranstaltung von gestern, wo zwar viel Kaviar, leichte Damen und Champagner noch konsumiert wird, aber
Entschuldigung, dass ich kurz unterbreche. Was ist mit Larry Fink, BlackRock und den 5000 top-nominierten Börsenunternehmen weltweit?
Nun, diese 5000 top-nominierten Börsenunternehmen weltweit, die haben sich ja von der Agenda, die Klaus Schwab seinerzeit ausgerufen hat, der Energiewende und der Woke-Sache, haben sich zurückgezogen, weil nicht nur ein geflügeltes Wort geworden ist, go woke, go broke, also wer woke geht, geht in die Insolvenz, sondern weil die Aktionäre das immer weniger dulden und vor allen Dingen, weil keine Gleichschaltung mehr möglich ist. BlackRock selber ist auch massiv unter Druck geraten. Ihre wichtigsten Investments waren in China. China ist nicht mehr am Tisch. Sie sind also heute ein, sie sind heute, diese Investments sind heute massivst bedroht durch die Auseinandersetzung USA gegen China. Wir haben das in Russland gesehen, dass die USA oder die Europäische Union auch Präzedenzfälle geschaffen haben, wie man Auslandsvermögen auch privater Leute einfach enteignet. Und das ist natürlich die größte Bedrohung für Larry Fink. Also Larry Fink ist sicherlich noch extrem mächtig. Er sitzt noch über seine Mitarbeiter in den meisten Aufsichtsräten dieser Welt, aber er ist nicht mehr der Diktator, der alles steuern kann, wie er will, sondern die realen Machtverhältnisse in der Welt haben sich bereits von Davos wegentwickelt. Sie sind in der Realwirtschaft heute in China, Indien, den sogenannten BRICS-Staaten. Der sogenannte Westen hat nicht einmal mehr ein Drittel der weltweiten Realwirtschaftsproduktion. Also insofern ist das, was da in Davos, stattfindet, immer unwichtiger geworden. Und immer mehr Länder oder immer mehr Wirtschaftsteilnehmer, die überhaupt noch im sogenannten Westen sind, gucken natürlich mit Argusaugen, was da in den BRICS-Staaten passiert und wollen nicht mehr diese Agenda aus Davos so ohne weiteres mitmachen. Wir sehen alle, dass die Frau von der Leyen mit ihrer Durchleitung der Erkenntnisse, die man da in Davos gewonnen hat, auf Granit beißt. Ihre Meinungszensur, die sie dort bis zum CZ ausübt, ihre ganzen Programme, die man dort alle nachlesen kann. Die Bürger wollen das nicht mehr. Wir haben Aufstände überall und insofern zerbröselt das dort alles. Ich glaube, dass Davos eigentlich nicht mehr den Stellenwert hat, den es noch vor 2 Jahren hatte. Und insofern sehe ich eigentlich, dass das, was der Herr Merz macht, ist, dass er eben zu einem Treffen geht, wie viele andere auch, wo es eigentlich um nichts mehr geht. Bei allen wichtigen Treffen war er eigentlich schon gar nicht mehr am Tisch.
Herr Dr. Hammer, vielen Dank für dieses informative Gespräch und alles Gute zu Ihnen nach Deutschland.
Sehr gerne. Herzlichen Dank.